erste Mal, es gibt kein Nullrisiko. Also man kann nichts tun, so dass man keine Risiken eingeht. Und jeder Versuch ist eine Illusion. Zweitens, Risiken muss man abwägen gegeneinander. Wie zum Beispiel, ja, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und drittens, der Versuch, ein bestimmtes Risiko auf Null zu setzen, der ist oft tödlich.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Professor Gigerenzer. Es ist mir eine Riesenfreude, als Riesenfan von Ihnen, Sie bei uns in unserem Leader Talk begrüßen zu dürfen.
Ja, wunderbar, ich bin gerne hier.
Wir haben uns schon vor einigen Jahren gesehen und wenn ich jetzt wieder beobachtet habe, wie viele Bücher Sie in der Zeit zu Bestsellern gemacht haben, das beeindruckt einen einfach so ungemein. Deswegen dachte ich, wir sollen wieder reden und uns über Ihre Forschung und über Ihre Erkenntnisse austauschen, die, glaube ich, in heutiger Zeit besonders wichtig sind. Und einer Ihrer Schwerpunkte liegt ja in der Entscheidungsfindung und in der Risikokompetenz. Und da würde ich gerne mit folgender Frage einsteigen, Herr Professor Gigerenzer. Wenn man die aktuelle Datenmenge anschaut, die explodiert ist, und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten paar Jahren mehr produziert als die gesamte Menschheit zuvor, sollten eigentlich die Entscheidungen und Entscheidungsfindung so elementar und so einfach sein wie noch nie. Stimmt das?
Nein. Es ist richtig, es werden immer mehr Daten produziert, aber damit meint man zum Beispiel alles, was in sozialen Medien gepostet wird. Und das erleichtert eben nicht notwendigerweise die Entscheidung. Und wer hat denn schon überhaupt Zugriff zu all diesen Daten? Und wer möchte das?
Ja, verstehe ich. Und man spricht ja zurzeit von allen VUCAs-Welt, TUNAs-Welt. Da gibt es ja so viele Begriffe für diese aktuelle Entwicklung in dieser Komplexität und Volatilität. Aber wenn man unter so einer Unsicherheit eine Entscheidung treffen muss oder auch unter Unwissenheit, was ist da die beste Lösung? KI, menschlicher Verstand, Rationalität, Intuition? Was würden Sie empfehlen?
Ja, also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu unterscheiden zwischen einer Welt von bekannten Risiken und einer von Ungewissheit. Also ein Beispiel für eine Situation, wo Sie alles berechnen können, ist, wenn Sie ins Casino gehen und Roulette spielen. Da können Sie ausrechnen, wie viel auf lange Sicht Sie wohl verlieren werden. Nur wenige Situationen gleichen dem. Und in den meisten Fällen haben wir es mit Ungewissheit zu tun. Das heißt, also Sie suchen sich den Partner fürs Leben. Da kann es Überraschungen geben. Können einfach nicht einfach das machen, was Benjamin Franklin uns gesagt hat, nämlich eine Pro-Kontra-Liste aufzustellen, sozusagen, hier sind zwei Kandidaten, dann alle Gründe dafür, alle dagegen und dann gewichten sie das und machen sie eine Rechnung und dann machen sie einen Antrag an die Person mit dem höchst erwarteten Nutzen. Das funktioniert nicht in einer Welt von Ungewissheit. Und ich habe viele gesehen, die das versucht haben. Und als sie gesehen haben, was bei der Rechnung rauskommt, haben sie gespürt, das stimmt nicht. Und für die anderen Kandidaten entschieden. Also das ist sozusagen eine Methode, um den Widerstand der inneren Stimme zu erwecken. Also, was braucht man, um gute Entscheidungen zu treffen in einer ungewissen Welt? Hier kann man per Definition nicht optimieren. Man kann nicht alles wissen, was passieren kann und auch nicht deren Konsequenzen. Was man hier tun kann, ist, gute Heuristiken anzuwenden. Eine Heuristik ist eine Faustregel. Zum Beispiel, mach das, was jemand tut, der erfolgreich ist in diesem Bereich. Das ist ein Beispiel für eine soziale Heuristik. Oder Folge der Masse. Das ist nicht immer das Beste zu tun. Und also jede Heuristik wie Imitation kann gut oder schlecht sein. Und das hängt davon ab, in welcher Situation. Also, wenn Sie das Unternehmen Ihres Vaters erben, und das war erfolgreich, dann ist Imitation gut, wenn die Welt stabil bleibt, aber nicht gut, wenn Überraschungen wie Globalisierung und andere Dinge passieren. Also, die Kunst, Entscheidungen mit Heuristiken zu treffen, ist etwas anspruchsvoller, als einfach eine Lösung auszurechnen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Eine Verständnisfrage bei diesen sozialen Imitationen. Führt es nicht dazu, dass sehr viele zu so in diesem Isoformismus neigen, weil man dann auf einen Schlag Unternehmen hat, die voneinander abschauen, diese Best-Practice-Beispiele übernehmen, plötzlich haben sie so eine Konformität, dass der einzige Unterschied der Preis ist und dann verdient niemand Geld?
Ja, also Konformismus kann die Folge sein, aber die Imitation geht ja oft innerhalb einer kleineren Gruppe und auch starke Unterschiede zwischen Gruppen können die Folge sein.
Okay.
Also wenn Sie an Covid-19 denken, hier gab es starke Unterschiede zwischen Gruppen, also von Verschwörungstheoretikern bis zu anderen hin, die versucht haben, die wissenschaftliche Evidenz zu beurteilen, die auch hochgradig ungewiss war, zumindest am Anfang. Ja. Und viele Verschwörungstheoretiker haben sich ihre Theorien nicht selbst erfunden, sondern das nachgesprochen und nachgeahmt, was ihre Freunde geglaubt haben. Und dadurch entstehen auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Und wie gesagt, Imitation ist eine wesentliche Heuristik, die Menschen verwenden. Und sie ist wie alle wunderbaren Mittel sie garantiert, dass wir Kultur haben. Ohne Imitation müsste jeder von vorne anfangen. Aber sie bringt auch die negativen Seiten mit. Aus diesem Grund ist es immer gut, die Frage zu stellen, was sie immer tun, ist das die richtige Situation?
Und wie identifiziert man die richtigen Heuristiken, Herr Professor Gegerenzer? Das ist, glaube ich, auch, die Imitation ist sehr nachvollziehbar, auch sehr intuitiv nachvollziehbar. Gibt es weitere Heuristiken, die relativ gut funktionieren, evolutionsbedingt zum Beispiel?
Ja. Also ich unterscheide soziale Heuristiken wie imitiere den Erfolgreichen oder imitiere die Masse von individuellen Heuristiken, also die Sie alleine anwenden können. Und hier gibt es Heuristiken, die zum Beispiel interessant sind, weil sie sich nur auf einen einzigen Grund beziehen und alles andere ignorieren. Das kann schief gehen, aber das kann in bestimmten Situationen kann das enorm erfolgreich sein. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten jemanden einstellen. Und eine soziale Heuristik wäre Word of Mouth, heißt es im Englischen. Also Sie fragen Ihre Mitarbeiter, kennen Sie jemanden, der diesen Platz gut ausfüllen würde? Und das ist eine Heuristik, die enorm erfolgreich ist, gemäß der Studien, die wir haben, denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die jemand empfiehlt, sieht sich selbst in der Rolle, in der Verantwortung und wird nicht jemand empfehlen, der oder die weniger willens ist, hart zu arbeiten als sie selbst. Also sie bekommen mit so einer sozialen Heuristik vieles mit. Eine individuelle Heuristik für das gleiche Problem wäre, einen einzigen guten Grund zu finden und nach dem zu gehen. Das klingt wirklich extrem, aber hier ist ein Beispiel. Als Tesla noch jung war und Elon Musk selbst die Einstellung gemacht hat, hat er berichtet, wie er das tat. Nun, für ihn war das Curriculum vitae nicht wichtig, die Schulabschlüsse nicht wichtig, und sondern nur eine Sache: Hat die Person eine außerordentliche Fähigkeit? Wenn nicht, wird nicht eingestellt. Wenn ja, ja. Dann kann man sich fragen, nun kann man jetzt die Logik einer solchen Heuristik auch versuchen zu verstehen. Nun, wenn jemand eine außerordentliche Fähigkeit hat, und selbst wenn es etwas ist, was für Tesla gar nicht relevant ist, wie zum Beispiel ein Violin-Virtuose, dann kann man davon ausgehen, dass die Person gelernt haben hat, durchzuhalten, zu schwitzen, zu konzentrieren, nicht aufzugeben, verlässlich zu sein. Mhm. Und viele solche Dinge kommen damit. Mhm. Die man, wenn man nur fragt, nicht so erfassen kann. Aber wenn man sieht, dass sie das geleistet hat, dann hat man etwas Sicherheit davon auszugehen, dass man mit diesem Grund Wesentliches mitnimmt.
Und ich glaube, diese Conscientiousness ist ja, glaube ich, mit Abstand das evidenteste Merkmal für den Erfolg im Leben neben der Intelligenz. Deswegen kann ich ja gut nachvollziehen, dass man versucht, genau das hier herauszufinden. Bei uns gibt's auch eine Heuristik. Ich weiß nicht, ob man das jetzt aus Ihrer Perspektive so einstufen kann. Wenn wir die Leute einstellen, ist unser Anspruch, das Gefühl zu haben, dass die besser sind als wir selbst. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine gute Erfolgsquote.
Ja, das ist eine sehr nützliche Heuristik, aber steht oft im Konflikt mit vielen Menschen, die niemand um sich haben möchten, der besser ist als sie selbst.
Aber die Schwachen, wie man sagt, A-Leute stellen A-Leute ein, B-Leute stellen C-Leute ein. Ja,
ja. Ja.
Okay, aber wenn wir jetzt das aufgreifen und sagen, Heuristik basiert auf den Faustregeln, die sich bewährt hatten, wo sind dann die Unterschiede zwischen Heuristiken und Intuitionen? Weil Intuitionen verzichten auch auf die Informationen, auf die Daten. Ja.
Richtig. Eine Heuristik kann man bewusst oder unbewusst verwenden.
Okay.
Also die Beispiele, die jetzt gegeben haben, waren mehr bewusst. Aber man kann die gleichen Heuristiken unbewusst verwenden. Man kann jemanden imitieren, ohne dass man es das wirklich durchüberlegt. Oder ein Baseballspieler, ein Outfielder, fängt einen Ball mittels einer Heuristik. Das ist die Gaze-Heuristik. Die steht im einfachsten Fall darin, wenn der Ball schon hoch oben ist, hat sie 3 Stufen. Fixiere den Ball mit dem Auge, zweitens beginne zu laufen, drittens adjustiere die Laufgeschwindigkeit, so dass der Blickwinkel immer gleich bleibt. Dann können Sie sehen, wenn Sie den Blickwinkel halten können, dann kommen Sie dort an, wo der Ball ankommt. Diese Heuristik kann man bewusst jemandem beibringen, aber die meisten erfolgreichen Spieler machen das unbewusst. Und wenn man sie fragt, wie sie das machen, was sie so gut können, können sie es oft nicht erklären. Das ist die Definition von Intuition. Intuition ist gefühltes Wissen, das auf langjährige Erfahrung beruht, wie bei einem solchen Baseballspieler. Man spürt sofort, was man tun soll, kann es aber selbst nicht erklären.
Das klingt aber auch extrem nachvollziehbar und auch, ich glaube, ohne hätten wir weder Expertenstatus je erreichen können, noch hätten wir kognitiv alles verarbeiten können, was auf uns einprasselt, um Erfolg zu haben. Was mich extrem überrascht hat, dass Kahneman die Intuition so angreift, weil das ist kontraintuitiv im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja, er hat einmal geschrieben, dass sein Programm sozusagen darin besteht, ja, die Grenzen der Intuition zu zeigen.
Ja. Okay.
Intuition hat natürlich Grenzen, nur er übertreibt es nach meinem Geschmack. Und er hat ja auch in den letzten Jahren gesagt, dass er nun eigentlich daran glaubt, dass Algorithmen alles tun können und uns Menschen ersetzen.
Okay, das ist traurig.
Ja, das ist wirklich traurig, eine Resignation. Dem ist natürlich nicht so. Wir sind weit davon entfernt, einen Roboter zu haben, der alles kann, was wir können. Also ich warte immer noch drauf, dass es einen Roboter gibt, der sozusagen die Wohnung reinigen kann, der die Waschmaschine füllen kann, der die Alltagsarbeit machen kann. Ja, da sind wir weit entfernt. Und solche Algorithmen können bestimmte Dinge tun, insbesondere wenn es wohl definierte Aufgaben sind und stabil sind, aber darüber hinaus nicht. Aber Sie haben recht, es gibt einen Krieg gegen Intuition. Und der hat eine Geschichte. Also das findet man. So, hier ist mal die kurze Geschichte von Intuition. Früher hat man Intuition Engeln zugeschrieben, also überirdischen Wesen, die eben keine Sinnesorgane haben, die uns täuschen wie wir Menschen, sondern die intuitiv die Wahrheit erkennen. Irgendwie.
Okay, schön,
Ja?
eine schöne
Das war,
Metapher.
ja. Dann hat sich dieses Ansehen, was Intuition genoss, verändert im Laufe der Jahrhunderte. Und Intuition wurde mit weiblich assoziiert. Und das bedeutete einige Jahrhunderte zurück und auch noch im 19. Jahrhundert negativ. Also man hat sozusagen den Unterschied gemacht zwischen
Abgewertet, ja.
weiblicher Intuition und männlichen Vernunft und Ratio. Und das gefiel natürlich den Männern gut. Und schon damals sind so Gegensätze entstanden, wie weiblich, männlich bedeutet intuitiv versus real,
Wissen.
rational. Assoziativ, Frauen wird als assoziativ angesehen, versus regelbasiert. Dann auch schnell. Frauen sagen schnell etwas, unüberlegt. Männer denken lange nach. Und natürlich wurde das Negative darüber, Frauen wird als amoralisch bezeichnet, weil sie das abstrakte Denken, das man braucht, um die moralischen Prinzipien zu erkennen, nicht haben, wie wir Männer. Und am Ende war es auch so, dass eine Frau, wenn sie zum Beispiel etwas gestohlen hat, nicht verantwortlich. Der Mann war verantwortlich, weil er ja sie nicht davon abgehalten hat. Was Sie jetzt inzwischen sehen, wenn Sie Kahneman gelesen haben, dass diese alte Dichotomie zwischen dem Bild von Männern und Frauen wiedergekommen ist,
Mit
plötzlich.
System 1 und System 2,
Jetzt heißt es
ja.
System 1 und System 2. Die alten Vorurteile sind wieder da. Und genauso wie man damals im 19. Jahrhundert gedacht hat, genauso ist es, ja, denkt man heute, genauso ist es. Ja. Und
Okay.
es ist wieder eine Art und Weise, Intuition nach unten zu drücken. Sie ist verdächtig. Das rationale System ist sozusagen verantwortlich, wenn Intuition es falsch kriegt. Genauso wie die Männer verantwortlich waren, auf die Frauen aufzupassen. Das ist leider, glauben sehr viele meiner Kollegen daran und ich kann das nicht nachvollziehen. Es gibt kaum Evidenz dafür. Und außerdem das heißt zwei Prozesstheorien. Es gibt überhaupt keinen Prozess, sondern nur Dichotomie. Das ist nicht wirklich Wissenschaft.
Okay, ja, das kann ich ja sehr, sehr gut nachvollziehen. Was für mich interessant war im Kontext der Intuitionen, ist das Thema mit dem Frame, in welchem man diese Entscheidung dann trifft, diese Biases, die einfach uns sehr, sehr stark beeinflussen. Wie schätzen Sie das ein und wie gefährlich sind diese Biases, wenn man die vor allem nicht bewusst wahrnimmt?
Ja, also die hier Biases sind unvermeidbar. Algorithmen haben Biases. Ja. Jeder von uns hat Biases. Und selbst wenn man noch so versucht, so objektiv wie noch zu sein, man hat ja immer nur eine begrenzte, ja, Datenmenge. Mhm. Und man kommt auch in der Kultur hoch, die man erstmal überwinden und kritisch betrachten muss. Die Assoziation von Biases mit Intuition ist eine sehr einseitige. Mhm. Also ich kenne genügend Menschen, die voll mit politischen Biasen sind, und mhm. die diese, ja, klar diskutieren. Es hat nichts mit Intuition zu tun. Mhm. Es ist nur wiederum die Geschichte, dass man Intuition runterredet.
Okay.
Und in die Ecke von Vorurteilen trifft. Ein Vorurteil kann man ganz klar laut und mit viel Nachdenken formulieren.
Mhm. Okay. Und wenn wir Intuition aufgreifen, wo entsteht die und wodurch? Und kann ich die auch irgendwie positiv entwickeln oder trainieren?
Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Wege zur Intuition. Der eine ist, man lernt etwas bewusst und dann wird es unbewusst, also intuitiv. Beispiel Klavierspiel. Sie lernen Klavierspielen, indem sie Fingersätze lernen, indem sie die Tonleitern lernen, indem sie lernen, wann und wo sie welche Taste drücken. Aber das ist noch keine Musik. Musik wird es erst, wenn sie nicht mehr wissen, was ihre Finger tun. Mhm. Oder, also das ist der bewusste Weg. Genauso, wenn sie ihre Schnürsenkel binden. Das lernt man erstmal. So geht es und so geht es und so geht es. Inzwischen wissen sie es wahrscheinlich gar nicht mehr, wie man es tut. Und wenn sie versuchen, darüber bewusst nachzudenken, während sie die binden, dann kann es zur Katastrophe kommen, dass sie es nicht mehr hinkriegen.
Oder Fahrradfahren, das macht man auch unbewusst, vermute ich. Ja.
Der zweite Weg, intuitiv zu urteilen, ist, geht nicht über eine bewusste Regel, die man gelernt hat, sondern der geht ebenfalls unbewusst. In meinem Buch Bauchentscheidungen beschreibe ich zum Beispiel ganz am Anfang einen Polizisten am Los Angeles International Airport, der nach Drogenkurieren sucht. Und er ist wesentlich besser als wir, Drogenkuriere zu sehen, in Massen von Hunderten oder mehr Personen. Wie macht er das? Ich habe ihn interviewt und sein Name ist Dan Oral und Dan sagte mir, ich kann es nicht erklären, wie ich das mache. Ich sehe das nur, dass da was nicht stimmt mit dieser Frau da drüben. Mhm. Und also es ist intuitiv. Dann ist die Frage, wie hat er es gelernt? Er hat nie Regeln gelernt, nach was er schauen muss, die dann ins Unbewusste gehen, sondern er ist mit einem erfahrenen Kollegen jahrelang mitgegangen. Und sie waren zu zweit unterwegs. Mhm. Der Kollege hat gesagt, Dan, siehst du den Mann da drüben? Und am Anfang sah Dan Horan Dutzende von Männern da drüben. Und er lernte langsam zu sehen. Ja? Und das ist der zweite Weg. Er geht nur durchs Unbewusste. Und die Hinweisreize, die er sieht, sind nicht im Bewusstsein. Die kann man versuchen, wissenschaftlich rauszuarbeiten.
Aber beide Wege korrelieren extrem stark mit der Erfahrung und mit der kristallinen Intelligenz, wo man die Weisheit über die Zeit gewinnt und sich aneignet. Weil sowohl im ersten Schritt wie im zweiten Weg braucht man einfach gewisse Erfahrung und gewisses Wissen. Unbewusst oder bewusst. Ist das richtig? Das ist, je wissender man ist, desto besser entwickelt man auch dann die Intuition in seinem Expertenfeld.
Also die Intuition ist definiert, also ich definiere sie so, als ein gefühltes Wissen, was auf langjährige Erfahrung beruht. Sonst haben Sie keine guten Intuitionen, wenn Sie das nicht haben. Der Arzt, der sieht, dass der Patient heute anders ist und spürt, irgendwas stimmt was. Mhm. Irgendwas stimmt nicht mit dem Patienten. Zugleich kann der Arzt und der Ärztin es nicht erklären. Mhm. Das ist eine Intuition, die auf langjährige Erfahrung beruht und die umso besser ist, je öfters der Arzt oder die Ärztin diesen Patienten gesehen hat. Und dann geht man weiter. Der Arzt hat die Intuition und macht das diagnostische Maßnahmen. Also ganz wichtig ist zu sehen, dass Intuition mit bewusstem Nachdenken ständig hin und her geht. Mhm. Also ein Schachspieler wie Judith Polya, die oder Magnus Carlsen attribuieren ihren Erfolg auf ihre Intuition.
Okay.
Aber das ist keine Willkür, was, sondern das ist etwas, da studiert man Schachbücher. Und dann spielt man. Und dann spürt man, das ist kein guter Zug, aber kann es nicht entwehren. Und es geht hin und her. Was ich damit sagen muss, Intuition ist ein Werkzeug, was nicht in Opposition zu bewusstem Nachdenken steht, sondern das sind zwei Seiten derselben Münze. Man braucht beide. Und die ganze Gegenüberstellung, wie in diesen zwei Systemtheorien, führt in die Irre. Es geht nicht darum, Intuition durch Nachdenken zu übersetzen. Es geht auch nicht das Umgekehrte. Sondern es geht daraus, beide Möglichkeiten, die wir haben, zu benutzen und sie zusammenzubringen.
Aber es gibt eine Hypothese oder einen Mythos, dass man die Entscheidungskapazität auch erschöpfen kann. Kann das stimmen oder ist das auch so etwa so eine Annahme, die cool klingt, aber eigentlich in der Realität nicht zutrifft?
Ja, wenn ich müde bin, dann werde ich mich wahrscheinlich die Entscheidung auf nächsten Tag verschieben, also wenn das gemeint ist.
Nee, man sagt ja, dass je mehr Entscheidungen man an einem Tag trifft, desto ungünstiger ist. Deswegen versuchen angeblich, auch Steve Jobs hatte versucht, die Anzahl der Entscheidungen zu minimieren. Deswegen hat er immer die gleichen Klamotten getragen, weil er dann eine Entscheidung weniger hatte, weil die Klamotten immer gleich waren. Da musste er sich nicht überlegen, was zieht er heute an. Das ist der Hintergrund.
Das machen viele erfolgreiche Menschen. Herbert Simon hat das auch gemacht. Mhm. Herbert Simon hat mir einmal gesagt, er hat sich entschieden zu einem Zeitpunkt, dass er mittags immer das Gleiche isst. Das war ein Cheese Sandwich. Okay. Da muss er die Entscheidung nicht mehr treffen. Er hat auch im Wesentlichen das Gleiche angezogen. Und hat, wie er behauptet hat, drei Sets von allen, also drei Jacken, drei Hosen und so weiter. Und also das ist eine frugale Lebensweise, die einem, oder man kann es auch bezeichnen, eine Habit-Formation, also man hat einen bestimmten, um
Routine,
eine bestimmte Entscheidung gar nicht zu stehen. Die, also das verhindert, dass man früh morgens vor dem Kleiderschrank steht und sich 15 Minuten lang nicht entscheiden kann, was es in das Bessere wäre.
Ja. Nee, verstehe ich. Professor Gigerenz, wir haben jetzt über Intuition und Heuristiken gesprochen. Das ist ja, und sagen wir, bei Ungewissheit, die in einem gewissen Rahmen steckt, nachvollziehbare Themen, die auch, glaube ich, in der sehr komplexen Welt funktionieren können. Wenn ich aber jetzt ein Ereignis nehme, das in der Form neu war, nehmen wir zum Beispiel die Pandemie. Ich hatte das Gefühl, dass viele Politiker eine Heuristik des Aktionismus eingesetzt hatten, um damit den Erfolg wenigstens oder Schein eines richtigen Handelns zu erwecken. Kann das auch darunter fallen?
Ja, also es ist sicher so, dass zu Beginn dieser Pandemie keiner wirklich wusste, wo das hingeht. Und auch zu Anfang der Pandemie sollte man immer vorsichtig sein, denen zu vertrauen, die einem sagen, wie es lang gehen wird. Sondern man muss mit der Ungewissheit leben lernen und sich dann überlegen, welche Evidenz brauchen wir denn? Was müssen wir herausfinden? Und was viele Politiker sehen, dass sie unter einem Druck sind, dass sie etwas tun müssen. Selbst wenn sie die Basis nicht dafür haben, das ist richtig. Es kommt natürlich auch wiederum aus einer gewissen Erwartung, von den Wählern, die es schwer haben zu akzeptieren, dass man zum bestimmten Zeitpunkt noch nicht weiß, was man tun kann. Und ich glaube, da müssen wir uns alle an die Nase fassen, ob wir wirklich bereit sind, die Ungewissheit zu akzeptieren und sagen, jetzt wissen wir nicht, wo geht dieses Virus hin? Und wird es so sein wie die Schweinegrippe? Ja. Oder, ja. Und dafür ist ja die Wissenschaft eigentlich ja da, dass man die Evidenz, die Ungewissheit reduziert und versucht, dann auch Handlungsableitungen abzuleiten.
Ich glaube, bei der Wissenschaft muss man nur ein bisschen aufpassen. Das habe ich auch in der Pandemie gelernt, dass Wissenschaft sich immer nach oben irrt. Ja, das ist selten absolut. Das ist nur zu dem Zeitpunkt, wo man die Evidenz eruiert hat, richtig. Es kann aber sich ganz anders entwickeln, wenn man neue Erkenntnisse gewonnen hat.
Ja. Die Kunst, mit Ungewissheit zu leben, ist etwas, was wir alle lernen müssen. Und das sieht man auch in zum Beispiel bei den Vorhersagen von die Coronavirus oder des Grippeviruses. Also in solchen Situationen sind die üblichen Modelle, die auf Big Data beruhen, oft irreführend.
Weil sie extrapolieren aus der Vergangenheit heraus.
In der Vergangenheit, ja. Und wenn die Zukunft nicht ist wie die Vergangenheit, dann sind sie schlecht beraten mit Big Data. Big Data ist immer aus der Vergangenheit. Ein konkretes Beispiel. Erinnern Sie sich noch, als Googles Ingenieure versucht haben, den Verlauf der Grippe vorherzusagen? Das hieß Google Flu Trends. Das wurde als der große Erfolg von Big Data dargestellt und es lief bis 2015. Und das Problem dabei ist, dass der Grippevirus kein Virus ist, der sich vorhersagbar verhält, sondern er überrascht uns immer. Und in dieser Sache einem Big Data in die Irre führen kann. Also konkret, als die Schweinegrippe eintraf, hatte der Google Flu Trends Algorithmus das völlig unterschätzt, weil der Algorithmus gelernt hat, im Sommer sind die Grippefälle niedrig, im Winter hoch. Und jetzt kam die Schweinegrippe,
im Sommer.
Im Winter, sondern im Sommer.
Ja.
Und dann war es so. Und dann mussten die Google-Ingenieure ihren Algorithmus verändern, weil es Big Data ist wie ein großer Dampfer, den man nicht einfach so umsteuern kann. Jetzt kommt die interessante Frage, was haben sie gemacht? Es gibt zwei Philosophien. Das eine ist, wir haben ein komplexes Problem. Wir haben einen komplexen Algorithmus mit damals 45 Variablen, alle geheim, ja, und Big Data basiert auf 500 Millionen Suchbegriffen. So, wir haben einen komplexen Algorithmus, komplexes Problem, funktioniert nicht. Was machen wir? Wir machen es komplexer, den Algorithmus.
Noch komplexer.
Variablen. Ja, das haben sie gemacht, haben wir auf 160 erhöht. Aus unserer Forschung, am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, wissen wir, dass wenn ein komplexer Algorithmus in einem Problem mit Ungewissheiten nicht funktioniert, dann ist die Lösung nicht, das was komplexer zu machen, sondern man sollte es einfacher machen.
Entkompliziert.
Wir haben das, gemacht und haben die grippebezogene Arztbesuche, genau wie Google Flu Trends, über die ganzen 8 Jahre, das gelaufen ist, mit einer super einfachen Heuristik vorhergesagt. Das ist die Riesensee-Heuristik. Riesensee, das heißt, man ignoriert Big Data, sondern nimmt nur das letzte Datum. Also einen Datenpunkt, nämlich die grippebezogenen Arztbesuche vor einer Woche oder zwei Wochen. Das ist das früheste Datenpunkt. Und sagt dann vorher, in dieser Woche wird es genauso sein. Das ist ganz einfach. Ja?
Sehr einfach. Schlichte Fichte.
Ja, und so ein Algorithmus akzeptiert die Ungewissheit und versucht nicht, noch mehr reinzustopfen. Das Ergebnis war, dass dieser Algorithmus in jedem dieser 8 Jahren und für alle Updates deutlich besser war in der Vorhersage als Big Data Algorithmus. Und das kann man auch verstehen. Was ist, wenn die Schweinegrippe passiert? Nun, der Big Data bleibt hängen, kann nicht umsteuern. Dieser Algorithmus kriegt es beim ersten Mal falsch hin und dann kann er sich sofort adaptieren. Und das funktioniert eben jetzt auch bei Vorhersagen. Die Google-Ingenieure nannten Nowcast. Wir wollen wissen, was jetzt passiert. Das sind diese einfachen Heuristiken richtig gut. Die würden jetzt nicht funktionieren, wenn sie jetzt vorhersagen, was in einem Jahr passiert. Und das ist genau die Kunst, sich zu überlegen. In welcher Situation ist weniger mehr? Und das war genau so eine. Und wo ist es nicht der Fall? Und wir haben diese Arbeit auch publiziert und das ist so ein Beispiel dafür. Für weniger mehr. Und das ist wieder ein Datenpunkt. Besser sein kann es mit Big Data. Also auch für Big Data muss man sich genau überlegen, ist es eine Situation, wo das wirklich vielversprechend ist. Wenn die Welt stabil ist, wie in der Astronomie, wenn Sie vorhersagen möchten, denken Sie an die großen Erfolge mit Landungen auf dem Mars von Messenger und so weiter. Das kann man präzise berechnen mit komplexen Modellen, weil
stabile Rahmenbedingungen.
Solange wir nicht anfangen, auch noch mit zu
sein. Professor Gegerenzer, in diesem Kontext, diese Einfachheit, die kann ja auch missbraucht werden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel alle Verschwörungstheorien anschaue oder Ideologien, die bieten ja auf multidimensionale Probleme immer eine eindimensionale, einfache Lösung. Beobachten Sie das aktuell verstärkt, dass man solche einfache Lösungen liefert?
Also die hat man schon immer geliefert, ja. Und zum Beispiel wir haben jetzt in Deutschland wieder ein Problem, dass Menschen jüdische Mitbürger angreifen. Und wir hatten das auch während der Covid-19-Zeit, dass Menschen nun den Virus, die Verbreitung des Virus nun attribuiert haben auf jüdische Mitbürger. Und das ist eine alte Geschichte.
Das ist auch Heuristik, Sündenbock-Heuristik sozusagen, ja.
Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Intuition, die auf langjährige Erfahrung beruht, sondern das Gegenteil, Vorurteile. Okay. Und es ist eine einfache, richtig, es ist sicher eine einfache Regel, dass man, wenn etwas Unerwartetes, gerade so ein Virus oder eine Krankheit passiert, dass man immer noch einen Schuldigen, einen Menschen sucht, der schuldig ist, und den findet man dann in einer Gruppe, die man sowieso nicht besonders mag.
Und wie geht man davor, Professor Gigerenze? Das muss man ja irgendwie von der Prävention sehr, sehr gut steuern. Wie kann man dem begegnen, solchen Vorurteilen?
Ja, also die Studien zeigen, dass die beste Hilfe Bildung ist. Es gibt eine Studie in 5 oder 6 Ländern, wo man versucht hat herauszufinden, was geht einher mit Anfälligkeit gegenüber Verschwörungstheorien in Bezug auf den Coronavirus. Und die höchsten Anfälligkeiten sind bei Leuten, die sehr viel Zeit auf sozialen Medien verbringen. Das verwundert einem nicht mehr, weil die Algorithmen ja so eingerichtet sind, dass sie auf
Confirmation Bias, ja.
Und die, ja, das liegt am Geschäftsmodell. An der Pay-Vision. Geschäftsmodell, können wir auch drüber sprechen. Und auf der anderen Seite, die Personen, die am wenigsten anfällig waren, waren Personen, die ein gutes Zahlenverständnis hatten und die der Wissenschaft vertrauen. Und hier brauchen wir die Bildung. Also gerade bei Covid-19, was uns Angst gemacht hat, waren weniger Bilder, es waren Zahlen. Und viele von den Zahlen haben die meisten Menschen gar nicht verstanden. Was ist R? Die ganzen Raten, die mit denen wir konfrontiert waren. Und hier hilft doch etwas Bildung.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Und das kritische Denken, Herr Professor Gigerenzer, weil auch, ich meine, wenn man jetzt an Covid denkt, da wurden Sie auch ein bisschen angegriffen, dass Sie einfach dieses kritische Denken ein bisschen hochgehalten hatten, dass man zuerst verstehen muss, was die Zahlen sagen. Und ja. Einige Ärzte, die jetzt sagen wir nicht immer herrschende Meinung vertreten hatten, wurden richtig angegriffen. Wie geht man mit solchen Situationen um?
Ja, also ich versuche so damit umzugehen, dass man deutlich macht, dass man zu dieser Zeit ganz am Anfang wirklich nicht weiß, ob das jetzt nun ein ernsthaftes Problem wird oder ob es so weggehen wird wie Schweinegrippe, das war so ein bisschen, oder wie Vogelgrippe zuvor. Und dass wir es einfach nicht wissen können und damit leben müssen. Aber nach einigen Monaten wussten wir Bescheid, dass wir hier mit einer neuen, wirklichen Gefahr zu tun haben. Und dann muss man sich zum Beispiel überlegen, in dem Moment, als die Impfung da war und man nicht genug Impfmittel hatten, aber zum Beispiel die negativen Folgen von AstraZeneca bekannt waren, was macht man in so einer Situation, wo man die Wahl hat, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, der einzige Impfstoff, der vielen Menschen verfügbar war, und mit den sehr seltenen, schweren Nebenwirkungen zu rechnen, oder sich nicht impfen zu lassen und noch ein paar Monate zu warten, bis ein mRNA-Impfstoff da war, und das Risiko einzugehen, dass man in dieser Zeit sich infiziert und in der Intensivstation um sein Leben kämpft. Und das konnte man damals abschätzen. Das habe ich auch gemacht, zusammen mit dem Haring-Zentrum für Risikokompetenz. Und wir haben so grafische Darstellungen entwickelt, wo jeder sehen kann, dass das Risiko abzuwarten für die meisten Altersgruppen, mit Ausnahme der etwa um die 18-Jährigen, deutlich höher ist als das Risiko einer dieser seltenen Thrombosen zu bekommen.
Aber hier geht's.
Hier kann man Risiken abwägen. Was ein wichtiges Erkenntnis ist, der Versuch, ein Risiko zu vermeiden, kann oft tödlich sein. Also der Versuch, in diesem Fall das Risiko,
der Thrombose zu vermeiden. Zu
vermeiden, und dann gibt man ein höheres Risiko ein.
Aber bei diesen Impfstoffen muss man auch davon ausgehen, dass die Daten, mit denen Sie arbeiten, absolut valide sind, weil man dann plötzlich gemerkt hat, dass die Wirksamkeit sich irgendwie negativ entwickelt hat. Und wie findet man da den Mittelweg zwischen dem, was zu dem Zeitpunkt also evident ist und was vielleicht auch nicht?
Ja, da gibt es natürlich kein Rezept. Okay. Also ich habe mir damals die Studien durchgelesen. Die Originalstudien, immer wenn eine neue rauskam. Und bei mir ist es dann so, ich sehe dann, da ist eine Wirksamkeit von 80% oder 90%. Da muss ich überlegen, was bedeutet das wirklich? Und dann natürlich auch, steht immer im Hintergrund, wer hat die Studie finanziert? Das ist ganz wirklich nachzuschauen. Ja. Und das waren oft die Hersteller des Impfstoffs, die haben natürlich einen Interessenkonflikt. Also hier gibt es viele, viele Ungewissheiten, die man abwägen muss.
Okay.
Und sehr, es gibt kein Rezept, ja. Ja, es gibt keine Sicherheiten.
Aber ich glaube, wir müssen lernen, sichere in unsicherem Umfeld zu handeln oder sich zu entscheiden. Das ist, glaube ich, so Unsicherheitskompetenz oder sind das Risikokompetenz besser zu beherrschen.
Ja, ich nenne das Risikokompetenz. Mhm. Und dazu gehört einfach, erstmal, es gibt kein Nullrisiko. Also man kann nichts tun, so dass man keine Risiken eingeht. Und jeder Versuch ist eine Illusion. Zweitens, Risiken muss man abwägen gegeneinander. Wie zum Beispiel, ja, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und drittens, der Versuch, ein bestimmtes Risiko auf Null zu setzen, der ist oft tödlich. Ich habe ein Beispiel gegeben, an anders denken Sie an den 11. September 2001. Viele Amerikaner haben nach dem Anschlag aufgehört zu fliegen. Sie wollten das Risiko, in einem Flugzeug ums Leben zu kommen, verständlicherweise auf Null zu machen. Aber das ist keine gute Entscheidung. Nämlich, dann geht man ein größeres Risiko ein, nämlich auf der Straße, ums Leben zu kommen. Und ich habe die Verkehrsstatistiken damals analysiert. Und es sind in den 12 Monaten nach dem 11. September ungefähr 1600 Amerikaner, mehr als normal, auf der Straße ums Leben gekommen, bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Nach dem 11. September war Fliegen so sicher wie nie zuvor und wahrscheinlich auch nie nachher.
Okay, das ist sehr verständlich, dass man genau diese Abwägung vornehmen muss. Wenn ich jetzt in die Führungsetage zurückkehre und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die meisten Entscheidungen eigentlich Bauchentscheidungen sind oder Entscheidungen der Intuition und erst danach kommen die Berater oder die Business Developer, die Entscheidung des Managements bestätigen. Gibt es da aus Ihrer Perspektive Rezepte oder Heuristiken, wie man, wenn man jetzt 2, 3 Entscheidungen hat und man sich für eine ja eigentlich entscheiden muss oder 3 Optionen, nach welchen Kriterien würden Sie das abwägen?
Ja, also was Sie gesagt haben, ist richtig. Ich habe mit den großen DAX-Unternehmen gearbeitet und die Führungskräfte vom Abteilungsleiter bis in den Vorstand hinein befragt, wie häufig ist eine wichtige professionelle Entscheidung, die Sie treffen oder an der Sie teilnehmen, am Ende eine Bauchentscheidung. Eine Betonung am Ende, weil es ist kein Gegensatz, sondern eine typische Führungskraft geht durch die Daten, durch die Fakten. Dann spürt sie irgendwas, warum hat man eigentlich mir diese Daten gegeben und nicht die anderen? Ja? Und dann geht man durch die anderen Daten. Und so ist es ein Hin und Her. Und wenn am Ende die Zahlen einem keine klare Handlungsanweisung geben und die Person spürt dann, das sollte ich nicht machen. Oder mach was. Ja? Das ist damit gemeint. Also ich sage das noch einmal, weil immer wieder die Interpretation kommt, dass eine Bauchentscheidung eine willkürliche Entscheidung sei. Also nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Und die Antwort in die typische Antwort in verschiedenen DAX-Konzernen ist, dass jede zweite wichtige Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung ist.
In der letzten Konsequenz, sozusagen.
Ja, ganz am Ende. Sagt man, ich spüre, das soll man nicht machen. Ja. Und es würden aber diese Führungskräfte in der Öffentlichkeit sich nie getrauen, zuzugeben. Denn man hat Angst. Und in unserer Gesellschaft berechtigt Angst. Denn für eine Bauchentscheidung muss man selbst Verantwortung übernehmen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Und immer haben Sie, mehr. Haben Sie das Gefühl, dass das inzwischen der Fall ist, dass man die Verantwortung immer mehr abgibt?
Ja, also das sehen Sie an Unternehmen, die sehr viele Beratungsfirmen einstellen. Also man kann Beratungsfirmen für zwei Gründe einstellen, nämlich um sie wirklich beraten zu lassen.
Expertise zu kaufen.
Ja. Man hat eine Bauchentscheidung gemacht, möchte die Verantwortung nicht übernehmen und stellt eine Beratungsfirma ein, die dann die schon getroffene Entscheidung im Nachhinein begründet.
Alibi-Entscheidung sozusagen.
Wie oft meinen Sie, dass es passiert? Also ich habe einmal mit einer der größten weltweit existierenden Beratungsfirmen gearbeitet und den Principal gefragt, während des Essens, gemeinsamen Essens, ob er denn bereit wäre, mir zu sagen, wie häufig ihre Kundenkontakte darin bestehen, schon getroffene Entscheidungen im Nachhinein zu begründen.
Yes.
Und er sagte, Herr Gigerenzer, wenn Sie meinen Namen nicht nennen, dann sage ich es Ihnen, es ist über 50% aller
Wahnsinn.
Kundenkontakte.
Wahnsinn.
Jetzt sehen Sie hier, welche Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz da ist, nur um Verantwortung abzugeben oder auch Entscheidungen zu verheimlichen.
Absolut, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Da gibt es auch eine klare Tendenz, dass man in solchen Fällen immer sich für eine möglichst bekannte Firma entscheidet, weil man immer sagen kann, bei dem Namen muss es richtig gewesen sein. Und da leidet man als ein bisschen unbekannterer Player, weil man sich auch dafür rechtfertigen muss, warum man einen unbekannteren Player genommen hat, wenn man schon eine bekannte Marke hätte wählen können.
Ja. Das ist ein Beispiel für defensives Entscheiden, was man so oft findet. Also eine Führungskraft stellt es nur eine Beratungsfirma ein. Und die eine ist sehr gut, lokal, versteht, was los ist und relativ preiswert. Die andere hat einen großen Namen, operiert international, versteht wahrscheinlich kaum, was hier los ist. Was macht man? Und ist teurer. Die defensive Entscheidung ist, man kauft die teurere eine, um sich selber zu schützen. Und die Kosten zahlt ja die Firma. Und was ich auch beobachte, ist, dass bei eigener geführten Unternehmen oder Familienunternehmen gibt es wesentlich weniger defensives Entscheiden. Und man vertraut seiner Intuition viel mehr. Und vor allen Dingen wirft man das Geld nicht raus für Beratungsunternehmen, die im Nachhinein die eigenen Entscheidungen noch begründen.
Das ist auch gut so. Deswegen ist der deutsche Mittelstand so stark und so agil, weil sie ja nicht nur in Quartalen denken und sich nicht permanent vor dem Aufsichtsrat oder Aktionären rechtfertigen müssen, was da passiert ist, weil die Fehlerkultur oder Irrtumskultur, wie wir das sagen, weil Irrtümer sind etwas anderes als Fehler, weil sie an falschen Annahmen basieren kann und Fehler einfach an bekanntem Wissen, das man nicht gewusst hat. Ja, das ist für uns ein guter Unterschied. Herr Professor Gigerenzer, was mir damals super geholfen hat, ich habe bei Professor Dörner eine sehr interessante Heuristik bei der Entscheidungsfindung herausgelesen, die mir auch sehr hilft, diese Effizienzdivergenz. Man sollte versuchen, mit einem Schritt nach vorne Anzahl der Optionen zu erhöhen, nicht zu reduzieren. Und wenn man jetzt mehrere Optionen hat, sucht man jetzt nach der, die meisten Chancen bietet, nach vorne. Haben Sie aus Ihre Erfahrung, so ein paar interessante Heuristiken, die unter Unsicherheit besonders gut funktionieren? Über Imitationsheuristik haben wir schon gesprochen, aber gibt es weitere Punkte, die Ihnen besonders einfallen?
Ich habe gerade mit zwei Kollegen ein Buch geschrieben über Smart Management, das voll ist mit Heuristiken für Managementbereiche von Strategie bis Einstellung, bis Teamwork und solchen Dingen. Und ich habe Ihnen ein paar Beispiele vorhin genannt für Einstellung. Das kann man auch etwas komplizierter machen als Elon Musk. Das macht zum Beispiel Jeff Bezos hat auch berichtet, wie er eingestellt hat, als Amazon noch klein war. Und er hat einen Typ von Heuristiken genommen, den wir als schnelle Entscheidung, effiziente Entscheidungsbäume bezeichnen, im Englischen fast and frugal trees. Also da stellt man eine Frage, wenn nein, Ende. Aber wenn ja, geht's weiter, ja. Anders als bei Elon Musk. Ja? Also, in Bezos Einstellungsbaum war folgender. Erstens hat er die gleiche Frage wie Musk gestellt, nämlich, hat die Person eine außergewöhnliche Eigenschaft? Das finde ich überhaupt die interessante Frage.
Ja? Absolut, ja.
Wenn nein, nicht eingestellt. Wenn ja, aber anders als Musk, ja? Jetzt nicht eingestellt, sondern es kommt eine zweite Frage, nämlich die ähnlich interessant ist, kann ich die Person bewundern?
Aufschauen, ja, okay.
Ja, also die auf Nachfrage sagt er, das ist für mich wichtig, weil eine Person, die ich bewundere, von der lerne ich etwas.
Schön.
Also das sind Dinge, die ein Assessment Center überhaupt nicht im Blick hat.
Nein.
Ja. Oder Persönlichkeitstests und solche Dinge. Aber das reicht auch nicht. Sondern auch wenn das der Fall ist, dann hat er noch eine dritte Frage, die ähnlich an dem ist, was Sie vorher genannt haben. Nämlich, wird die Person das Level in dem Team, wo sie sein wird, nach oben bringen?
Schieben.
Okay. Also nicht notwendig besser wie jeder sein, aber sondern nach oben bringen. Mhm. Und das hilft dann, dass das Niveau ständig steigt. Und wenn ja, eingestellt.
Also das,
ja, zum Beispiel.
Super, wenn wir bei Einstellungen sind, es gibt ja jetzt auch so eine Hypothese, suche die Leute oder stellen die für ihre Einstellung, nicht für deren Fähigkeiten oder für deren Wissen ein. Was halten Sie davon? Das Mindset das ist wichtiger als Hard Skills. Also,
ja. Das hängt wirklich davon ab. Ja? Also jede von diesen Heuristiken funktioniert ja nur in bestimmten Umgebungen. Also zum Beispiel Musks Heuristik mit der Exceptional Ability, der außergewöhnlichen Fähigkeiten, das ist eine tolle Idee am Anfang, um etwas zu bauen. Aber wenn Sie wachsen und ein großes Unternehmen haben, da brauchen Sie Leute, die Routine arbeiten. Zuverlässig machen kann, ja, muss man ändern. Oder eine andere Heuristik, die relativ bekannt ist, die große amerikanische Unternehmen, Unternehmer verwandt haben, wenn sie, oder Topmanager, genau, wenn sie in ein Unternehmen reingehen, das kränkelt. Was macht man? Man befördert die 20 Besten und feuert die 10 Schlechtesten. Jedes Jahr. Und das hilft natürlich in einem Unternehmen, wo das kränkelt, da kriegt man dann das Problem los. Aber wenn man das weiter behält, dann und in einer Situation, wo das Unternehmen gesund ist und selbst die guten Mitarbeiter mit rechnen müssen, dass sie nur, weil sie unter den letzten 10% sind, gefeuert zu werden, dann schadet es dem Klima, dem mentalen Klima. Also, die Beispiele zeigen ein allgemeines Prinzip, jede Heuristik ist nicht etwas, was man sozusagen gedankenlos ständig anwendet, sondern man muss sich überlegen, was ist die Situation und wie verändert sich die Situation und jetzt muss ich mir etwas Neues ausdenken.
Okay. Das bedeutet, die Kontextkompetenz muss dann ausgebaut werden, um diese ökologische Rationalität von Ihnen zu verstehen.
Das ist genau der Begriff dafür, ja. Sie sind adaptive, deswegen nenne ich das auch eine adaptive Werkzeugkiste.
Okay. Und was ich wirklich faszinierend fand, Sie veröffentlichen ja einmal im Monat und Statistik des Monats. Ja. Ja. Sie haben auch dazu ein paar super spannende Bücher geschrieben, weil man merkt ja, dass die Zahlenkompetenz und Verständnis für Statistik nicht sehr ausgeprägt ist im Durchschnitt oder man kann sagen, im überwiegenden Mehrheit der Menschen. Ja. Haben Sie eine Ihre Lieblings-Unstatistik des Monats, wenn man die letzten 10 Jahre zurückblickt, was die Ihnen sofort einfällt?
Ja, ich kann eine aus dem letzten Jahr nennen, die ganz einfach zu verstehen ist. Ja. Also es gab im Sommer die Meldung, der Gardasee ist halb leer.
Okay.
Die Meldung klassiert, also es war natürlich im Zusammenhang mit Global Warming, geschrieben und die Meldung grassierte in Deutschland, in Österreich, und das war natürlich eine entsetzliche Vorstellung. Sie fahren da hin und dann schauen sie in den Abgrund. Nur die Urlauber dort sahen keinen Abgrund, sie sahen nichts. So, was war los? Die deutschen Medien hatten berichtet, dass da gibt's einen Pegelstand, dass der Pegelstand im Vergleich zum letzten Jahr, das ist so eine Messlatte, wo es 90 Zentimeter war, jetzt auf rund 40 Zentimetern unten ist. Also mehr als die Hälfte, weniger. Nur ist der Gardasee im Schnitt so ungefähr 160 Meter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tief.
Ja, alles ist relativ im Leben, ja.
Und diese 45 Zentimeter, ja, ist die Hälfte auf der Messlatte, aber nicht im See. Ja. Und nach kurzer Zeit war das auch schon wieder mal vorbei. Ja. Also, das sind so einfache Dinge und das wird dann problematischer, wenn es um Gesundheit geht. Ich kann das nur empfehlen. Gut, dass Sie das lesen. Unstatistik.de. Finden Sie das? Alle Unstatistiken. Das sind drei Kollegen und ich. Wir machen das nebenbei. Ein Aufklärungsprogramm für jeden und insbesondere für Journalisten. Und Sie haben recht. Wir sind ein Volk der Zahlen blind in Deutschland. Mit wenigen Ausnahmen. Die meisten verstehen die Zahlen nicht und bemerken es gar nicht. Und damit kann man sie einfach manipulieren.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, die Statistik wird in so ein Frame gesetzt, dass man das passend macht. Ich spreche nicht davon, dass man die Achsen abschneidet, damit der Abstand plötzlich größer wirkt, sondern einfach Missinterpretation dessen, was an Fakten da vorliegt. Und das ist sehr manipulationsanfällig und zerstört eigentlich Vertrauen in die Medien, weil sie zu schnell und unbedacht die Themen reframen im negativen Sinne. Ja.
Richtig, und da versuchen wir etwas zu verändern. Und viele Journalisten lesen es auch. Und ich weiß beispielsweise von einem Spiegelreporter, der mir vertrauenshalber gesagt hat, Herr Giegrenzer, Sie müssen wissen, in der Redaktion haben wir immer gezittert, kommen wir in die Unstatistik. Also keine relativen Sachen. Und das ist so ein kleiner Beitrag für die Gründung der Gesellschaft.
Ja, für die Risikokompetenz sozusagen, um die Risiken besser einschätzen zu können,
Herr Professor Giegen. Es gibt mehr Menschen damit beschäftigen, wie spannend das ist, ja, zu sehen, wie andere versuchen, uns in die Irre zu führen. Und dass man hier sich auch etwas wehrt, statt sich einfach zu manipulieren zu lassen. Das täte der mentalen Gesundheit und auch der physischen Gesundheit
besser. Super. Herr Professor Giegenetzer, wir stellen zum Abschluss jedes Interviews immer drei Fragen. Die würde ich gerne auch bei Ihnen platzieren. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das Ihr Leben in gewisser Art und Weise geprägt oder deutlich beeinflusst hat, was Sie empfehlen können?
Oh, eines. Viele.
Viele. Aber vielleicht spontan fällt da Ihnen eins ein.
Meinen Sie im wissenschaftlichen Bereich?
Ist es egal, in welchem Bereich. Es kann auch ein Roman sein oder viele nennen Frankl mit seinem Bestseller, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist absolut unterschiedlich, was sie möchte.
Also ich habe immer gern Dostojewski gelesen, wenn es um Literatur geht, ein einmaliger Psychologe.
Welches Buch besonders?
Anna Karenina, Die Spieler, ja. Also bei ihm ist es so, dass viele dieser Themen aus seinem eigenen Leben kommen. Und sein Leben nachzuleben, das kann eigentlich niemand wünschen.
Nein.
Und im wissenschaftlichen Bereich gibt es wunderbare Autoren. Also ich habe sehr früh immer, da ich ja interessiert war an Risiken und Wahrscheinlichkeiten, Ian Hacking gelesen, dem kanadischen Philosophen, der bewundernswert klar und mutig schreibt. Ian Hacking. Und ich lese insbesondere auch wirklich breit in den Wissenschaften. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Lesen. Also ich kenne Leute, die lesen nicht.
Traurig.
Das ist so ein Verlust. Ja. Und es wird natürlich immer schwieriger, durch die digitalen Medien überhaupt noch eine Kontrolle zu kriegen. Also im klassischen, die digitalen Medien haben den Vorteil, dass man viel, viel schneller, ja, und breiter Informationen verschickt, was mir auch wichtig ist. Aber es gibt die Kontrolle durch den guten Journalismus kaum mehr. Den investigativen Journalismus wird immer mehr zurückgedreht. Also Journalismus, der etwa der mit Snowden zusammen, ja, die Situation in USA und in England der Überwachung uns deutlich gemacht hat, das sind wichtige Sachen, die ein guter Journalismus macht. Und das macht mir Sorgen, dass wir immer weniger davon haben.
Aber wie sehen Sie aktuell diese Entwicklung im kritischen Journalismus, weil man aktuell sehr, sehr deutliche Polarisierung der Medien feststellt, wo man auch sehr, sehr klare Bekenntnisse zu Thesen hat, die man dann stützt oder nicht stützt. Und das kann diametral unterschiedlich sein, von einem Journalisten zum nächsten.
Ja, ja. Also hier, das liegt natürlich auch an den Nutzern, man kann natürlich schon Medien benutzen in dem Sinne, wo finde ich was meine Meinung
Confirmation stärkt. Bias.
Ja. Und das ist verständlich, aber das ist nicht im Sinne einer Entwicklung eines Menschen. Ich habe gerade dadurch viel gelernt, dass ich meine eigenen Ansichten revidieren musste. Und weil ich über Dinge gelernt habe, die zum Beispiel im investigativen Journalismus oder in der Wissenschaft da sind. Das Problem, was wir haben, ist, dass viele Medien unter Druck sind, wenig Geld haben und dann sie sich nicht mehr leisten können, wirklich Journalisten zu haben, die Zeit haben, um etwas zu untersuchen, also Wochen.
Zu investieren, Ressourcen zu investieren.
Der Bayerische Rundfunk macht das noch in verschiedenen Dingen und auch sehr erfolgreich. Aber immer mehr verlieren ihre Stellen oder müssen den Tagesjournalismus zu machen. Okay. Und dann kriege ich die Anrufe jeden Tag, Herr Giegerer, so können Sie uns nicht etwas sagen zum Thema X, ich muss darüber verschreiben und ich weiß nichts.
Schwierig.
Da kann man nur sagen, ja, dann kann man den Journalismus auch vergessen.
Wobei, das ist eine sehr gute Heuristik, Sie anzurufen, weil man wenigstens dann eine fundierte Antwort bekommt, wenn Sie in diesem Bereich etwas wissen. Ja,
ja, nur, also wenn es Radio ist, okay, dann bringt man das, was ich gesagt habe. Wenn es Druck ist oder Internet, also wenn es Text ist, dann wäre das für mich schwierig, weil ich muss ja nachher das wieder korrigieren.
Zitate auf ihn freigeben lassen, das wäre jetzt...
Interview. Und du kannst dir vorstellen, da haben sie, also wenn ich Glück habe, habe ich jemanden, der versteht alles, schreibt es hin und ich kann es im Wesentlichen sofort absegnen. Und wie froh ich bin, wenn das passiert. Aber dann habe ich auch Dinge, da schreibt jemand ein Interview mit mir. Also Interviews für den Laien sind ja nie das, was sie gesagt haben. Yes. Sondern sie schreiben ja etwas, man muss ja etwas komponieren aus einem Gespräch, was Sinn macht, und dann die Teile zu nehmen. Und die schreiben dann das. Und ich muss das ganze Interview neu schreiben.
Hey, meine Güte. Okay. Professor Gieren, die zweite Frage. Was würden Sie mit all Ihrer Lebenserfahrung dem 20-jährigen Gerd heute empfehlen würden? Ein Ratschlag.
Also, ich würde sagen, genauso die Versuche, die Welt zu verstehen. Ja? Mhm. Und das kann man in verschiedensten Arten und Weisen zu tun. Auge aufmachen, und es wird schwieriger, weil die Zeit vieler Menschen von den Zuckerbergs, ja, und den anderen, ja, abgezogen wird, die ja Algorithmen machen, wo man die eigentlich nur ein Ziel haben, sie so lange wie möglich an der Plattform zu halten. Und das kriegt man insbesondere mit extremen Dingen oder mit emotionalen Urteilen. Mhm. Und das müsste ich mir sagen, wenn ich jetzt in dieser Zeit aufwachsen würde, aufpassen, die Kontrolle selber zu behalten, nicht abzugeben. Mhm. Und insbesondere, wenn man merkt, dass man etwas gesucht hat auf Facebook, auf Instagram oder auf Google und auf YouTube und dann nach einer Stunde rauskommt und eigentlich nur 5 Minuten wollte und gar nicht mehr weiß, was man alles gemacht hat, da muss ein Alarmzeichen da sein. Ja, jetzt hänge ich am Haken. Und jetzt muss ich alle Kraft dran sehen, da loszukommen und wieder mein Leben selber zu bestimmen.
Und dabei verkauft man ja eigene Daten. Das ist, man wird gläsern, und das ist ja auch ein zusätzlicher Aspekt, den man nicht vergessen darf. Ja.
Ja, also die Daten sind das eine. Ja, das ist ein Problem, wenn Sie zum Beispiel in China sind und das soziales Kreditsystem diese Daten eingehen, ja, und Sie dann direkt bestraft oder belohnt werden. Bei uns ist es ja, dass Sie im Wesentlichen mit Ihrer Zeit und Ihrer Aufmerksamkeit bezahlen.
Okay,
das ist es. Facebook verkauft ja die Daten nicht weiter, wie manche meinen, sondern benutzen die Daten, um sie länger auf der Plattform zu halten.
Damit
sie noch mehr Werbung sehen.
Und Produkte zu verkaufen, die ich vielleicht sonst hätte ich nicht kaufen wollen. Aber das ist...
Ja, und vor allen Dingen erstmal sie dazu bringen, dass sie die tatsächlich wollen.
Ja,
und dafür eindeutig. Gibt es genügend Influencer, die dafür sorgen und dafür bezahlt werden. Ja. Nee. Also wir bräuchten wieder ein Internet, von dem wir alle in den 90er Jahren geträumt haben oder glaubten es zu haben. Nämlich ein Internet, was Menschen in der ganzen Welt, ja, Zugang zur Information gibt. Und zwar Information, die nicht von Staaten zensiert werden, die nicht von Firmen, ja, gedreht und gebogen werden, damit man uns was verkauft, sondern die uns Freiheit hat.
Ja, ist aber ein bisschen utopisch, und dafür muss man vielleicht auch zahlen. Und Sie sprechen ja von diesen Paradoxen, wo die Menschen zwar viel wollen, aber nicht bereit sind, dafür zu zahlen.
Ja, das Privacy Paradox. Das ist auch etwas, was mich beunruhigt. Also nach unseren Studien finden vielleicht die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, das, was sie am meisten beunruhigt am Internet ist, dass ihre Daten irgendwo hingehen an Dritte, die sie nicht wissen, und die wissen nicht, was damit gemacht wird. Na gut, da gibt es eine Lösung. Man ändert das Businessmodell, nämlich wenn Sie auf Netflix gehen, zahlen Sie auch dafür. Mhm. Nur auf Facebook zahlen Sie nichts und Instagram nichts und TikTok nichts. Ja. Und so haben wir die Menschen gefragt, ja, wie viel werden Sie denn bereit, monatlich zu zahlen, dass Sie Ihre Freiheit wieder bekommen, das, was Sie sagt. Ja. Mhm. Und ich dachte, dass gerade Menschen in Deutschland wesentlich mehr sensibilisiert sind als zum Beispiel in den USA. Wir hatten die Stasi und wir hatten noch Schlimmeres vorher. Und wenn diese Regierungen die digitalen Techniken gehabt hätten, dann wären wir jetzt dort, wo China ist. Ja. Ein totales Überwachungssystem. Also ich dachte, die Deutschen wären bereit, etwas zu zahlen. Denkste, 75% einer repräsentativen Stichprobe ist nicht bereit, einen einzigen Euro pro Monat zu bezahlen. Sodass sie ihre Freiheit und ihre Privatheit wiederbekommen werden.
Faszinierend.
Und wenn man sie fragt, sind es eher die Jüngeren oder die Älteren, also die restlichen 25%, die noch bereit sind, was zu bezahlen, was meinen Sie? Die Jüngeren oder die Älteren?
Ich würde sagen, die Jüngeren.
Etwas zu bezahlen.
Ja.
Leider ist es das Gegenteil.
Wirklich?
Die Jüngeren, da sind es ungefähr sieben, ja, Moment mal. Nein, Sie haben recht, ja. Also die Jüngeren sind, das war eine andere Frage. Die Jüngeren sind eher bereit, was zu bezahlen, ja, Gott sei Dank.
Die ja, weil sie verstehen, was da passiert. Ich glaube, das ist für viele anderen, für ältere Menschen ist vielleicht gar nicht klar. Ja.
Aber als wir gefragt haben, möchten Sie so etwas haben wie ein soziales Kreditsystem in China? Also, dass es einen Score gibt.
In Deutschland haben Sie das gefragt?
In Deutschland, ja. Nicht nur wie Schufa-Score, wo man die Kreditwürdigkeit bewertet und dann hängt es davon ab, ob Sie eine Wohnung mieten dürfen oder es man lieber an jemand anders gibt, der einen höheren Schufa-Score hat, sondern alles, also Ihr soziales Verhalten, Ihr politisches Verhalten. So wie in China.
Okay.
Also wir haben die Deutschen gefragt. Da fände ich es gut, wenn in Deutschland ein soziales Kreditsystem eingeführt wird. Das Wort China haben wir nicht erwähnt, weil dann wird jeder aggressiv. Ja? Aber klar, wo alle ihr politisches Verhalten, ihr soziales Verhalten bewertet wird zu einem Wert und die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden. Möchten Sie das?
Okay, und war nicht die Frage, wer definiert, was gut und was schlecht ist?
Ja, natürlich, das macht der Staat zusammen mit den Tech-Firmen.
Okay.
Algorithmus macht das.
Ja. Und was waren die Antworten?
Also, wir haben die zum ersten Mal die Frage gestellt 2019, also vor der Corona-Epidemie. Damals waren 9% der Deutschen dafür. Dann haben wir sie wiedergestellt 2022. Da waren schon 20%, die das gut fanden.
Lag das jetzt am Impfverhalten, wo man sagt,
ich bin nicht so sicher, ob Corona sehr viel damit zu tun hatte. Und da haben wir auch geschaut, sind es eher die Jüngeren oder die Älteren, die diese Überwachung möchten und dafür ein paar Goodies bekommen. Und hier sind es die Jüngeren. Das sind schon 27%. Und von den Berufsgruppen, die eine solche Form von sozialer Überwachung am wenigsten wollen, das sind die Selbstständigen. Das kann man sich vorstellen. Aber es gibt eine Gruppe, die übertrifft noch die Jüngeren. Die Jüngeren sind zwischen 18 und 30. Was meinen Sie, welche Berufsgruppe in Deutschland möchte die Überwachung?
Ein Kreditsystem. Politiker.
Es sind die deutschen Beamten.
Ja, okay. Weil, Wahnsinn.
Über ein Drittel, ja. Ich glaube, meine Interpretation ist, die denken, dass sie die Punkte selbst vergeben.
Wahnsinn. Ja. Aber das ist eine sehr gefährliche Tendenz, finde ich, weil ich auch individuelle Freiheit sehr, sehr hoch wertschätze und eigene Verantwortung. Ja. Und das führt selten zum guten Ergebnis, ja.
Ja, wir gehen schlafwandelnd in die Überwachung.
Ja. Das spürt man.
Es kostet alles nichts. Wunderbar.
Wahnsinn. Herr Professor Kegnitz, das ist unglaublich. Aber ich finde Ihren Beitrag so wichtig, dass Sie immer wieder die Augen öffnen, auch dieses Gespräch. Und vielleicht in diesem Kontext die dritte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller, Herr Professor Kegnitz. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Erstmal, ich habe keine Wahl, als zu leben, als so lange es geht, ja, um gesund zu bleiben. Was das sind? Ich meine, das ist eine große Frage. Für mich ist es, ich möchte verstehen, wie diese Welt ist, in die ich hineingeboren ist. Mhm. Ich möchte mit Menschen zusammen sein, etwas schaffen mit denen zusammen, wie zum Beispiel mit meiner Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das zu verstehen, wie man Entscheidungen unter Ungewissheit treffen kann, wie man risikokompetent sein, wie man auch die Unabhängigkeit in einer digitalen Welt braucht. Solche Dinge und ein bisschen Humor dazu, ein bisschen Spaß dazu und vor allen Dingen aktiv bleiben und sich nicht zurücklehnen.
Sehr, sehr schön. Sowohl körperlich wie auch geistig. Ich glaube, beides ist, wie Sie gesagt haben, Dichotomie des Lebens. Ja, da müssen auch hier die beiden Kategorien eingriffen.
Ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Gigerenz. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und vielleicht auch für viele Augen öffnend. Ich danke Ihnen herzlichst.
Es war mir eine Freude.
Danke Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.